Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Sophia Antonio zum Thema: Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf endokrinologische Erkrankungen? Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen, liebe Sophia. Schön, dass du endlich mal wieder dabei bist. Du bist schon mehrfach bei uns im Podcast zu Besuch gewesen. Du bist Fachärztin für Endokrinologie und das heißt, du musst eigentlich auch gar nicht großartig was zu deiner Person sagen, weil ich empfehle einfach, deine vorherigen Folgen nochmal anzuhören. Aber du warst schon so lange nicht mehr bei uns und du hast dich beruflich auch ein bisschen verändert. Du sprichst nämlich heute nicht aus Deutschland zu uns, sondern von Zypern. Und genau, möchtest du mal kurz erzählen, ja, was sich verändert hat bei dir?
Ja, also ich bleibe immer noch aktives Mitglied von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie sowieso. Ich bin jetzt in Zypern tätig als Leiterin für spezielle Endokrinologie und Diabetologie. Ich arbeite halb ein bisschen Deutsch. Die Mehrheit der Kollegen haben auch die Ausbildung in Deutschland gemacht und das Krankenhaus heißt auch German Medical Institute. Also es ist wie ein kleines deutsches Krankenhaus in Zypern. Und daher, gut, wir sprechen Englisch, Deutsch, Griechisch, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Und die Veränderung ist nicht so ganz groß.
Ja, umso schöner, dass du uns trotzdem auch noch treu bleibst hier beim Podcast. Du hast ein sehr spannendes Thema vorgeschlagen für den heutigen Podcast, wie ich finde. Und zwar soll es gehen um das Thema, welche Veränderungen oder welche Auswirkungen der Klimawandel möglicherweise auf das endokrinologische System des Menschen hat. Jetzt ist es bei euch auf Zypern wahrscheinlich schon deutlich wärmer als bei uns, wobei es auch schon sehr schönes Wetter ist hier in Deutschland. Erste Frage, gibt es schon Auswirkungen und wissenschaftlich nachweisbare Auswirkungen des Klimawandels auf das endokrine System?
Ja, natürlich. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Hormone sind Botschaft des Körpers, die transportieren wichtige Informationen von einem Organ zum anderen und die regulieren auch die wichtigen Funktionen und die müssen tatsächlich an die herrschenden Bedingungen anpassen. Sonst klappt das mit Stoffwechsel nicht, mit Blutglukoseregulation, mit Wachstum nicht. Also die Hormone sind eng mit der Umwelt verbunden. Das ist auch klar. Inwiefern Klimawandel das auch beeinflussen kann, wir sehen das typischerweise bei den Diabetikern. Als ich hier in Zypern gekommen bin, ich müsste mich mehrmals schockieren, weil viele Patienten, die unter Diabetes leiden und die haben die sogenannte Sensoren, das kontinuierliche Blutglukosemessgerät, was eigentlich über 24 Stunden Blutglukose misst und die dürfen auch nicht mehr blutig stechen. Was passiert ab 30 Grad? Die funktionieren nicht mehr. Das haben auch viele Urlauber erlebt in Deutschland, aber hier ist das praktisch ein dauerhaftes Problem. Das bedeutet, dass die Leute nicht mehr darauf basieren können, Blutglukose zu messen. Besonders die Jugendlichen sind nicht mehr, die kontrollieren Blutzucker nicht mehr. Und daher, wir haben Katastrophen, was Glukoseeinstellung betrifft und die Hospitalisierungen ansteigen. Es gibt Datenlage dazu, dass während Hitzenwellen desto mehr Diabetiker im Krankenhaus landen, Typ 1, Typ 2 und Gestationsdiabetes. Die haben schlechte Einstellung und schwere Komplikationen. Und daher, das ist auch ganz, ganz eindeutig in Studien auch beschrieben.
Mhm. Gibt es denn auch...
Und noch...
Entschuldigung.
Ich möchte noch auch was dazu sagen, auch die jungen Leute, die Insulinpumpen tragen, man darf auch nicht vergessen, welches Medikament wirkt eigentlich ab 3 oder 53 Grad. Insulin bestimmt nicht.
Ja, Das sind jetzt ja sozusagen Auswirkungen der Hitze auf unsere Therapie- und Messverfahren. Gibt es denn auch nachweisbare Veränderungen, sage ich jetzt mal, der endokrinologischen Vorgänge im Körper selber durch den Klimawandel?
Ja, klar. Cortisol-Dysregulation. Also wir wissen alle, dass Cortisol wird ausgeschüttet von der Nebenniere und steht unter der Kontrolle von Hypothalamus-Hypophyse-Nebenniere-Achse. Aber das freie Cortisol ist auf cortisolbindendem Protein verbunden und die Affinität nimmt ab mit erhöhten Temperaturen. Bedeutet, es gibt eine Exposition zur höheren Werte von Cortisol und das beeinflusst Insulinresistenz, Stressreaktion. Besonders empfindlich sind zum Beispiel ältere Menschen und die Thermoregulation natürlich auch. Also diese dauerhafte Exposition auf Cortisol beeinflusst Glukoseregulation, Temperatur und das ist auch ein Stressfaktor und wir wissen alle, was Stress verursacht.
Ja, und heißt das, dass also auch bestimmte Erkrankungen der Hormone, der Hormonregulation zum Beispiel, das ist jetzt gerade gesagt, die Zuckererkrankungen, dass die auch häufiger auftreten unter bestimmten klimatischen Voraussetzungen?
Ja, klar. Einerseits ist auch Cortisol, was direkten Einfluss hat auf Insulin- und Glukosespiegel. Auf die andere Seite, wir dürfen nicht vergessen, erhöhte Temperaturen führen auch häufig zur Zerstörung von Landwirtschaft. Bedeutet, Nahrungsmittel sind nicht mehr garantiert. Wir konsumieren stark verarbeitete Produkte und das führt auch zu einem Anstieg von Adipositas und Typ 2 Diabetes mellitus. Mhm. Ja. Es gibt auch dazu natürlich die Mangel der Bewegung. Die Leute sind nicht mehr so viel im Freien. Da haben wir auch das nächste Problem und wir sehen das auch bei Jugendlichen.
Ja. Gibt es auch, sage ich jetzt mal, Umweltgifte und ja, sowas wie endokrine Disruptoren, die auch im Zuge des Klimawandels zunehmen können? Also Stichwort Mikroplastik und Pestizide, die da eine Auswirkung haben auf unseren Hormonhaushalt?
Ja, klar. Das ist auch ganz gut beschrieben in Literatur. Natürlich, wir haben mehrere Daten, was Tierstudien betrifft und für die Menschen. Es gibt auch Hinweise, aber nicht die direkte Beweise. Mikroplastik ist ein großes Thema. Das Bisphenol A, das ist auch in Plastikverpackungen erhältlich. Wir wissen, dass es ein östrogenähnliche Effekte ausübt und andere Gifte, die sind auch dauerhaft schädlich, die haben östrogen- und androgenähnliche Effekte. Was Tiere betrifft, das könnte auch zu Gynäkomastie zum Beispiel führen. Für die Menschen, wir haben keine eindeutigen Hinweise, aber die Literatur zeigt das zunehmend, dass es auch eine schlechte Auswirkung ausübt.
Wie ist es eigentlich mit Schilddrüsenerkrankungen? Also bisher hast du überwiegend, jetzt sage ich mal, von Cortisol und Blutzuckerentgleisung bzw. Diabeteserkrankung gesprochen. Gibt es auch Hinweise dafür, dass eine Veränderung des Klimas mit Schilddrüsenerkrankungen Veränderungen herbeiführt?
Ja, klar. Die globale Erwärmung führt auch ganz eindeutig, sagt die Literaturlage, zur Verdunstung von Jodid aus dem Meerwasser. Und daher, es gibt auch in ganz viele Regionen, die weit entfernt von der Küste sind. Es gibt auch Jodmangel, pflanzliche Nahrungsmittel und Trinkwasser. Die haben eine Depletion aus Jodid und wir wissen, dass Jodmangel eine Hauptursache ist für die Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüsenknoten und Schilddrüsenkarzinom. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel.
Okay.
Außerdem die dauerhaft erhöhten Temperaturen, die führen auch zu verminderten TSH-Werten. Wir wissen auch noch nicht so ganz, was für eine Auswirkung das dauerhaft hat auf die Schilddrüsenfunktion und auf die andere Richtung. Die Kälteexposition bei Tieren führt auch zur Vergrößerung der Schilddrüse durch die dauerhafte Stimulation von erhöhten TSH auf T4 und T3. Was das auch zukünftig bedeutet für die Menschen, das wissen wir noch nicht. Das wird erstmal jetzt erforscht.
Wichtig ist ja auch die Frage, wo führt das hin? Also was wird in Zukunft passieren, wenn die globale Erwärmung weiter zunimmt? Und wie können wir vielleicht darauf reagieren? Also gibt es innerhalb der endokrinologischen Community sozusagen, gibt es da schon Bewegung oder Forschung auch dazu, wie man dem Ganzen gegensteuern kann?
Wir brauchen dazu erstmal gute Daten und deswegen muss man auch finanziell solche Studien unterstützen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Was Mikroplastik betrifft, wir wissen, dass es schädlich ist und es gibt natürlich die Idee, dass man so wenig Trinkwasser aus Plastik konsumieren muss, aber Leitungswasser ist leider auch nicht ohne. Die Exposition Mikroplastik kann man leider nicht vermeiden, wenn es eine zentrale Strategie dagegen nicht gibt.
Ja, ich frage mich halt, also man muss ja wahrscheinlich im Kleinen anfangen, wie kann man den Menschen, die jetzt in heißen Regionen leben, zum Beispiel in Zypern, wie kann man die unterstützen, wie kann man die vielleicht auch aufklären darüber, wie wichtig es ist, dass sie zum Beispiel sich regelmäßig in kühle Regionen zurückziehen oder ins kühle Haus zurückziehen und regelmäßig ihre Blutzuckerwerte messen, zum Beispiel regelmäßig trinken. Welche Maßnahmen, denkst du, sind da so wichtig?
Wir müssen die erstmal informieren und aufklären, bevor die das konfrontieren. Bei Diabetikern ist das auch ein großes Problem. Die sind dann im Krankenhaus gelandet mit Ketoazidose oder hyperosmolares Koma, die älteren Menschen. Wir müssen die aufklären, die müssen ganz viel Wasser trinken. Die müssen auch immer prüfen, ob der Sensor richtig liegt, ob der auch richtig funktioniert, ob die Pumpe noch fähig ist, Insulin anzubieten. Und wenn etwas schief läuft, dann müssen die auch direkt mit den zuständigen Endokrinologen und Diabetologen Kontakt aufnehmen. Und selbstverständlich, die können nicht am Strand über 2 oder 3 Stunden liegen, einfach unter Sonne. Das ist sowieso schädlich, was Hautkrebs betrifft, aber für Diabeteseinstellung besonders aus technischen Gründen sehr, sehr wichtig.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre die Frage, ob es auch aus Deutschland schon Daten dazu gibt. Also ist es auch so, dass zum Beispiel an besonders heißen Tagen, dass es da mehr diabetische Entgleisungen gibt zum Beispiel, hyperglykämische Entgleisungen zum Beispiel gibt oder auch andere endokrinologische Entgleisungen. Ist das für Deutschland auch schon nachgewiesen oder kennst du entsprechende Daten dazu?
Also leider, die Mehrheit der Studien kommen auch von Ländern, die eine deutliche Exposition haben, wie Korea, wie Südeuropa. Aber was Mikroplastik, Entgiftung betrifft und Exposition, da gibt es auch ganz schöne Studien aus Deutschland. Und deswegen haben die auch die rechtliche Grenze angepasst, wie darf Trinkwasser sein, was Exposition Mikroplastik betrifft. Bisphenol A wurde auch deswegen von Europa umstritten und praktisch verboten.
Ja, am Ende bleibt dann doch wahrscheinlich eine Kombination von vielen verschiedenen Maßnahmen. Also klar ist am Ende des Tages der primäre Umweltschutz am wichtigsten, also dass wir uns entsprechend verhalten und unseren Konsum hier umstellen auf diesem Planeten. Aber gleichzeitig müssen wir ja mit der Situation arbeiten. Also wir müssen ja damit umgehen, dass es immer heißer wird auf diesem Planeten und dass dann trotzdem unsere Patienten gut versorgt werden oder so gut es eben möglich ist. Ne? Ich hatte mich gefragt,
genau.
Du hast ja gesagt, dass zum Beispiel das Insulin bei bestimmten Temperaturen gar nicht mehr vernünftig wirkt und dass auch die Sensoren nicht mehr vernünftig arbeiten. Da ist ja auch die Frage, ob man da ja, pharmakologisch oder technisch dran arbeiten kann, dass trotzdem auch unter heißen Bedingungen die Messfunktion erhalten bleibt, ne?
Genau, also wie gesagt, wir können Patienten aufklären, dass die nicht so lange draußen sind, besonders in heißen Tagen. Wenn Insulinpumpe nicht funktioniert, hat natürlich der Patient oder die Patientin die Möglichkeit, ganz klassisch Insulin zu verabreichen. Also wir müssen die dann extra versorgen und manchmal ist diese Umwandlung von Insulinpumpe zurück an konventionelle Insulintherapie nicht immer einfach, aber wir müssen das tun. Also wir haben keine andere Möglichkeit. Ja. Die Firmen natürlich arbeiten daran, dass die Sensoren besser und nicht so sensibel sind, aber am Ende, die sind Geräte. Unser Handy funktioniert auch nicht, wenn das dauerhaft unter 45 Grad liegt.
Ja. Am Ende des Tages, ich meine, ihr Endokrinologen seid natürlich die Spezialisten, was das betrifft, aber das ist ja ein Problem, eine Problemstellung, die ja die ganze Ärzteschaft betreffen wird und auch natürlich die Hausärzte, die ja primär mit Erkrankungen wie einem Diabetes und einer Diabeteseinstellung zu tun haben. Insofern ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass das interdisziplinär vernünftig miteinander gearbeitet wird und untereinander kommuniziert wird, was das betrifft. Ich denke, da muss man dranbleiben an dem Thema. Und da ist auch noch viel Forschung zu notwendig. Ne?
Ganz genau. Forschung ist wichtig. Wir dürfen auch die Leute aufklären und wir müssen auch zusammenarbeiten. Wir denken immer an hypertensive Krise und dass die Leute, wenn die unter Hitzewelle sind, dass die Medikamente angepasst werden. Aber für Diabetes, wir vergessen das häufig. Hm. Eine Hypotonie ist leichter zu erkennen als eine schlechte Diabeteseinstellung.
Alles klar.
Und man muss auch nicht Diabetiker sein. Wir dürfen auch nie vergessen, die Frauen mit Menopause, die haben auch Hitzewallungen und die werden auch schlechter und die leiden. Leute, die bereits erkrankt sind und betroffen von Schilddrüsenerkrankungen, was das bedeutet für Leute, die eine Hyperthyreose haben im Sommer, das ist eine Quälerei. Und man hat diese Erfahrung vielleicht noch nicht im Norden, aber es kommt auch vermehrt dazu.
Ja. Liebe Sophia, vielen, vielen Dank, dass du uns einen Überblick gegeben hast zu diesem Thema, das sicherlich spannend ist und das ja auch in Zukunft, ob wir wollen oder nicht, immer mehr Bedeutung bekommen wird. Ich hoffe, dass wir uns jetzt häufiger mal wieder hören. Ich würde mich freuen, wenn du bald mal wieder bei uns im Podcast zu Gast wärst.
Sehr, sehr gerne. Ich bin sowieso ein Fan.
Das ist schön. Ich auch von dir.
danke für die Einladung.
Viel Erfolg in Zypern, auf Zypern und bis hoffentlich danke. Bald. Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.